BR Heimat. Habe die Ehre.
Habe die Ehre und grüß Gott, sagt Hermine Kaiser. Heute am Nikolaustag. Kommt nicht der Nikolaus zum Rat? Schon zwei der bekanntesten bayerischen Schauspieler, Bettina Redlich und Hans Stadelbauer, kommen zu mir. Sie stellen ihr Stück vor, das sie gestern Abend gespielt haben und heute Abend spielen. Und trotzdem früh aufgestanden sind, um zum Ratsch zu kommen. Das Stück heißt Stille Nacht im Amtsgericht. Und über das Stückel ratschen wir über Schauspielerleben, über bayerische Karrieren, über Weihnachten und alles, was uns zum Ratschen einfällt. Grüß Gott und habe die Ehre, sage ich zu Bettina Redlich und Hans Stadelbauer. Schön, dass ihr da seid. Jetzt wissen wir, was Schauspieler in der Früh machen.
Ja.
Ins Studio fahren.
Schauen, dass halbwegs ausschauen und ins Studio fahren.
Ja, ja, man sieht uns ja Gott sei Dank nicht, so wie wir in der Früh ausschauen.
Na, ich finde, wir schauen sehr gut aus.
Ich finde, ihr schaut so wunderbar.
Danke, danke, danke.
Uns kann nichts entstellen.
Also Hut ab, ihr habt gestern Abend auf der Bühne gestanden. Ihr werdet heute Abend auf der Bühne stehen mit dem herrlichen Stück Stille nach dem Amtsgericht. Dazwischen habt ihr ein bisschen geschlafen und seid schon bei mir im Studio. 2 Stunden Ratsch, das habt ihr gewusst, dass das 2 Stunden dauert. Aber wir haben schon während die Nachrichten so viel geratscht. Ich glaube, 3 Stunden wären uns auch zu kurz. Und das war so nett, wo ich gerade einen Kaffee für euch geholt habe. Habt ihr schon wieder weiter geratscht, wo ich dachte, das gibt's ja gar nicht. Jetzt haben sie sich am Abend gesehen, haben gespielt, sehen sie heute Abend wieder und jetzt ratschen sie wieder miteinander.
Das Reden liegt uns heute im Blut.
Ja, genau. Am Abend reden wir aber anders miteinander.
Ja, ja, ja.
Das haben wir nicht mehr. Das schlagen mal andere Töne.
Da sind wir nicht mehr Bettina und nicht mehr Hans.
Ja, genau.
Sondern?
Da bin ich die Ernie, Ernie Habermas, beziehungsweise, Entschuldigung, Hans, du bist der Herr Baumwieser, gell?
Ja, der praktisch der Hausmeister des Gerichts, das Faktotum des Gebäudes.
Genau. Und
Ich habe gar keinen Vornamen nicht. Stehe ich gerade fest in der Rolle.
Ehrlich?
Ich bin nur der Herr Baumwieser.
Du bist der Baumwieser.
Der Baumwieser.
Du bist nicht einfach einmal der Herr Baumwieser.
So ist es. Nicht einmal der Herr. Ja, der Baumwieser.
Würde ich heute Abend darauf bestehen, dass du einen Vornamen kriegst.
Ja.
Weil wir haben ja bei einer Rolle vorhin beim Ratschen schon gesagt, wo du bei der Hausmeisterin, den Herrn Ostermeier, gespielt hast, ob der überhaupt einen Vornamen gehabt hat.
Ja, ja, ja. Ich glaube, das war der Hans. Ich weiß es nicht mehr genau, aber ich denke, es war Hans Ostermeier.
Glaubst du das? Ich weiß es. Für mich warst du immer der Herr Ostermeier.
Na, ich muss jetzt einmal die Sarah Kamp anrufen. Das
und
war
fragen,
damals meine
genau.
Ehefrau. Vielleicht weiß die.
Ja. Die hat dann aber Schatzel zu dir gesagt wahrscheinlich.
Ja, ja.
Über die Hausmeisterin ratschen wir auch noch über eure vielen Rollen. Wir könnten ja die 2 Stunden füllen, wenn ich einfach nur vorlese, was ihr beiden schon alles gemacht habt. Viele, viele Sachen. Die Bettina sogar in einem Oscar-prämierten Film mitgespielt. Der Hans 21 oder 23 bei Forsthaus Folgen.
21 Jahre. Also die volle Länge der Serie. Aber apropos USA, ich war ja auch einmal mit dem Percy Adlon in Amerika drüben.
Out of Rosen.
Ja, ja, da war ich so stolz. Also das war ja, da hat er mich angerufen, sagt, Hans, du kannst du die Rolle spielen, den Ehemann von der Sägebrecht. Ja, sag ich, selbstverständlich, ja, ja. Und ich war natürlich naiv. Und wo drehen wir das? Ja, man denkt, irgendwo in Oberbayern, nachdem es was Bayerisches ist.
Ja, von wegen.
Auf einmal sagt er, nein, das drehen wir in der Moabi-Wüste. Sag ich, wir? Ja, in echt oder nur, ja, da du musst rüber. Um Gottes Willen, ich ganz allein dann überfliegen. Damals, also, ja, ich hab's geschafft, gell.
Und bist wieder da.
Ja, und wieder zurück bin ich auch gekommen.
Sie hat dich nicht in die Wüste geschickt.
Ja, so.
Ja.
Doch, sie hat mich schon in die Wüste geschickt. Wir haben ja in dem Film einen Streit und wir trennen uns.
Du bist der Ehemann gewesen, genauso fängt es
ja an. Ja. Und da haben wir uns getrennt, ja. So war das damals. Also das war für mich ein Erlebnis, wie ein Traum, wirklich. Nach Amerika fliegen zum Filmen. Ich war ja nur gewohnt, Bavarian ausfahren oder vielleicht einmal nach Deutz auf eine Szene oder irgendwo hin, klein halt.
Und dabei ich bin auch nach Afrika geflogen.
Ja.
Für nirgendwo in Afrika.
Und dann hat er einen kleinen Oscar gekriegt, Caroline.
Der Film hat einen Oscar gekriegt. Und das war immer mein Kindheitstraum. Also ein Oscar. Natürlich habe ich diesen Kindheitstraum verloren gehabt. Weil wie soll man mit einem Oscar auch nur annähernd was zu tun haben?
Ja.
Und na, ich habe das Foto mit der, eines allein mit dem Oscar in der
Schön.
Hand. Und eines natürlich mit Caroline Link und da bin ich ehrlich gesagt auch sehr stolz drauf. Und
darf das sein, ja.
Und das ist jetzt, ich sag's jetzt einfach, den haben wir bekommen, kurz bevor mein Vater verstorben ist.
Und der hat es noch mitbekommen.
Und, genau, und als wir den Oscar bekommen haben, habe ich um 7 Uhr in der Früh, meine Eltern waren gemeinsam in dieser Klinik, die Mama war beim Papa und hat ihn nicht allein gelassen. Und ich rufe an, die Mama ging dran und ich habe gesagt, Mama, ist der Papa schon wach? Sagt sie, ja. Und dann habe ich gesagt, Papa, wir haben den Oscar gekriegt.
Ja.
Und dann hat er gesagt, das waren die letzten Worte, die ich von ihm gehört habe. Ich gratuliere.
Herr Nikolaus Ratsch heute mit Tina Redlich und Hans Stadelbauer, die als Paar, nicht als Paar auf der Bühne stehen. Darum frage ich gleich, bevor wir das mit dem Paar klären, seid ihr ja nicht. Seid ihr miteinander verwandt?
Nein, vielleicht nur beruflich oder seelenverwandt sind wir vielleicht.
Also im Stück klärt sich nicht auf, ob wir auch verwandt sind.
Wir, glaube ich, sind die Einzigen,
die nicht verwandt sind.
Ja, genau.
Also,
da gibt es ja die schöne Stelle, wo der Richter doch fragt, ja, sagt einmal, seid ihr in Bayern alle verwandt? Und nein, seid ihr denn alle verwandt miteinander?
Und dann du sagst dann?
Dann antworte ich nach einer Zehntelsekunde, damit es auch steht, der Satz, in Bayern schon.
Das ist jetzt mal ein Riesenlacher.
Aber das muss ich wirklich setzen.
Ja, setzen geht gar nicht anders.
Aber so stimmt es halt
auch. Darum habe ich euch jetzt gefragt, vielleicht seid ihr auch noch miteinander verwandt, aber gespielt habt ihr schon viel miteinander, ihr zwei.
Ja,
eigentlich nur die Hausmeisterin
damals. In dem
damals.
Sinn nicht, aber immer wieder.
Immer wieder. Forsthaus Falkenau auch.
Forsthaus Falkenau, Hausmeisterin.
Genau. Und dann haben sich die Wege getrennt. Du bist dann an die Burg.
Naja, das...
Ja, wir haben hier eine Burgschauspielerin.
Ja, eben, das wollen wir schon betonen.
Paula Wessely und Bettina Redlich.
Paula Wessely.
Hast du noch erlebt?
Bevor ich an der Burg engagiert wurde, oder an die Burg engagiert wurde, hatte ich meine Abschlussprüfung, diese staatlichen, die letzte, da habe ich aber schon in Bochum bei Peimann gespielt gehabt, da war ich schon am Residenz, war ich noch nicht, und hatte die Prüfung auf der Burgtheaterbühne abzulegen.
Ah.
Hab sie auch bestanden. Und bevor ich rein bin, saß mir, nee, da ging sie in ihre Garderobe, Paula Wessely. Und dann sagt sie, haben Sie heute Prüfung? Und ich habe gesagt, ja. Und ich habe ja alle Filme mit ihr gesehen. Also Und dann hat sie mir toi, toi, toi gewünscht. Und ich habe gedacht, ich sterbe vor lauter Freude.
Ja.
Und bin da auf die Bühne und habe meine Prüfung gespielt. Und da wollte mich damals schon der Benning engagieren ans Burgtheater. Und dann habe ich gesagt, na, geht leider nicht, weil der Meisel hat mich schon ans Residenztheater geholt.
Ach so.
Sag einmal.
Ja, es war wirklich
da
so.
Da fallen ja Namen. Also da,
ich
gehe jetzt heim. Ja. Ich gehe jetzt heim.
Ich komme mit.
Nein. Das ist ja auch schon lang her.
Ach, bei uns ist alles schon lang her. So ist es nicht. Aber toll, du hast dieser Junge.
Ja, ganz toll.
Toll.
Gratuliere.
Ja, war spannend. Ich habe so viel... So viel erlebt und ich habe so eine gesunde Naivität gehabt, aber ich war begeistert vom Schauspiel. Es hätte für mich nie was anderes gegeben und heute immer noch nicht.
Ja.
Es ist mein Beruf, es war meine Berufung. Und dass ich das Glück hatte, das ausüben zu dürfen, das war das Schönste für mich.
Ja.
Das finde ich in eurem Beruf auch so. Ich glaube, irgendwann mal ist der Moment, da wo man weiß, ich möchte das werden. Ich möchte Schauspielerin oder Schauspielerin werden.
Ja.
Bei dir war schon ganz jung, Bettina, die frage ich dann gleich, Hans, mit 14, habe ich gelesen, bist du schon zu Susi Nicoletti, die ich auch aus allen Schwarz-Weiß-Filmen kenne.
Ja.
Haben wir früher im ORF immer alles angeschaut, vormittags auch, beim Schichtarbeiterprogramm kamen alle
unglaublich,
Filme.
Ich auch.
Und Susi Nicoletti war köstlich, die hat auch sehr humorvoll spielen können, die hat aber auch verrucht spielen können.
Richtig.
Und das war deine Schauspiellehrerin.
Das war meine Schauspiellehrerin.
Aber mit 14 geht man doch auf die Schule, nicht auf die Schauspielschule.
Naja, mit 14 bin ich, also die Schauspielschule war in Innsbruck und das Musical-Seminar, das war damals die einzige Ausbildung, die es fürs Musical gab, war in Salzburg. Und das waren etliche Wochen über den Sommer. Und da war Sona McDonald, Ute Lemper, Hannes Jennecke. Wir waren alle in einer Gruppe. Die Susi hat uns eigentlich alles sehr mütterlich betreut. Wir durften zu ihr ins Haus. Das war in Niederalm. Der Häusermann, ihr Ehemann, war ja Intendant da, zu der damaligen Zeit am Burgtheater und bei den Salzburger Festspielen. Und wir waren eine riesengroße Familie. Aber Das Training ging um 7 Uhr morgens los. Wir hatten viele Lehrer aus Amerika, also wir hatten eine richtig tolle Ausbildung dort gemacht. Und der eine war besser im Tanzen, der andere besser im Singen, der andere besser im Schauspiel. Aber man hat versucht, das in eins zu bringen, eben fürs Musical. Und dafür hatte die Susi Nicoletti einen Faible. Also, und dass sie das nach Deutschland gebracht hat, weil es gab ja sonst nur London in Europa. Ja, und... Das habe ich mehrfach besucht.
Das war aber auch in den Filmen früher so, dass sehr viel gesungen wurde. Mhm. Das ist so eine Mischung aus Filmoperette und Operettenfilm. Es ist eigentlich fast immer gesungen worden und getanzt worden in alten Filmen. Und da merkt man, wie toll ausgebildet Künstler einfach sind, die so viel können. Die können singen, tanzen, steppen, sprechen.
Habe ich alles gemacht.
Toll.
Habe ich alles gemacht.
Also ich bin ja Schauspieler geworden. Ich bin, glaube ich, der einzige Schauspieler, der unmusikalisch ist. Singen ist für mich ein Graus.
Das ist ja ein Outing hier.
Ja, das muss ich jetzt einmal sagen. Und mittlerweile hat sich auch herausgestellt, dass es gar nicht mal notwendig war mittlerweile, weil ich halt mir sage, mit meinem schönen bayerischen Dialekt und mit dem Sprechen, das ist halt mein Kapitel, das, wo ich den Beruf
Dein
ausübe.
Instrument.
Mein aber, Instrument, ja, die Stimme ist mein Instrument.
Nicht, es stimmt nicht, was du sagst. In unserem Stück Stille Nacht im Amtsgericht singst du beziehungsweise den Bass mit und du hast eine wunderschöne Stimme. Du redst dann Blödsinn.
Er steht nämlich hinter dir. Du sitzt ja da
und
singst wunderschön Stille Nacht.
Da habe ich euch um mich rum als Stütze. Da weiß ich genau, da kann ich mich drauf verlassen, dass ich mal zurücknehmen kann mit der Stimme, wenn ich nicht ganz sicher bin. Und dann gehe ich wieder schön rein mit dem Bass. Aber grundsätzlich bin ich unmusikalisch und es tut mir einfach furchtbar leid, in dem Beruf unmusikalisch zu sein. Das tut mir einfach leid, aber es geht nicht anders.
Ah, denk da nichts.
Ich habe jetzt schon wieder nasse Hände, bloß weil ich drüber rede.
Der Hugo Strasser hat nicht tanzen können, schau, und hat die schönste Tanzmusik gespielt.
Ja. Ich habe mal was Fürchterliches erlebt, wenn ich das erzählen darf. Alles? Ich war vom ZDF, da gab es fröhlich eingeschenkt, das war so eine blaue Box-Sendung, 20.15 Uhr live im ZDF. Aber die Vorbereitung war das, ich spielte den Karl Valentin mit der typischen Nase und so weiter. Und es war so, da war ein großes Buch auf der Bühne, das klappt auf und ich muss raustreten und dieses Lied singen. Und Wochen vorher hat der Hessische Rundfunk angerufen und gesagt, ja, also Sie müssen das Lied singen, Sie müssen vorbeikommen, wir machen ein Demo-Band. Sag ich, ja, gut, aber ich kann für nicht singen. Das kriegen wir schon. Also ich bin dann aufgefahren. Und dann kam ich in das Studio und wer stand neben mir? Hugo Strasser. Jetzt habe ich es mit den Namen wieder. Aber pass auf, der Name fällt mir noch ein, ganz ein berühmter. Auf alle Fälle hat er gesagt, pass auf Hans, ich singe jetzt mit dir das Lied. Ungefähr 5-6 Mal. Und nach jedem Mal nehme ich mich weiter zurück. Und du wirst das sehen. Nach dem 10. Mal singst du allein perfekt. Und so war es dann auch.
Siehst du das?
Aber ich habe Blut und Wasser geschwitzt in dem großen Studio, so wie bei euch, also hier im BR, das Studio 2, so ein Studio war. Da war ich ganz allein, da mittendrin standen mit meinem Mikro und er neben mir. Und dann hat das aber geklappt. Und dann auf der Sendung, war eine Live-Sendung, 20.15 Uhr, ZDF. Dann habe ich gesungen, aber nebenher haben sie sicherheitshalber das Demoband natürlich gehabt. Weil ich bin bald im Boden eingesungen. Und neben mir lauter Profisinger. Also das war.
Was hast du denn da gesungen? Was das noch?
Nein, das weiß ich nicht mehr. Das weiß ich nicht mehr.
I did it my way wahrscheinlich.
Das
oder
war
bayerisch?
Das war, ich weiß es nicht mehr. Ich habe es verdrängt, weil Singen und Musik ist für mich ein bisschen... ein heikles Thema.
Mein Mann, der hat mir gesagt, ihm wurde immer gesagt, er könnte nicht singen. Und als ich dann schwanger wurde mit unserem ersten Sohn und wir im Auto gesessen sind, habe ich gesagt, wir müssen singen, das tut dem Kindl gut. Und, und dann haben wir im Auto gesungen und ich habe immer zu ihm gesagt, schau, wie schön du singst. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Das ging dann über ein paar Jahre und er hat dann sogar schon unserem Baby vorträllert ein bisschen was und ich habe ihn immer gelobt und an meinem 40. hat er dann gesungen, schenkt man sich Rosen in Tirol. Das hat er so schön gesungen, da habe ich so eine Freude gehabt und seitdem singt er gern.
Eigentlich kann schon jeder singen, man kann es ja bloß mit unter Anleitung besser machen. Na Hans, jetzt schaust du mir so, ich kann es auch nicht. Ihr solltet jetzt mal...
Also wir sollten miteinander mal was singen.
Bei uns an Weihnachten, nicht so schön wie bei einem Stickl, wo alle stille Nacht singen, da verstecken sich manche hinter dem Vorhang, damit man nicht sieht, wenn man lachen. Bei uns kann keiner singen. Die Chlor, die Fünfjährige, die kann es.
Süß.
Das ist so schön, dass ihr euch so viel zu sagen habt. Über Heinz Schenk haben wir gerade geredet, Hans, dass du auch bei den Shows aufgetreten bist. Nicht singend, wohlgemerkt.
Also jetzt pass auf, das war ja so, wurde ich auch überrascht mit dem Anruf und mit dem Engagement, dass das eine Live-Sendung ist, 20.15 Uhr, Samstagabends, fröhlich eingeschenkt. Da ist mir sowieso das Herz schon wieder in die Hosentaschen gerutscht. Und dann haben wir das also Wochen vorher geprobt im Hessischen Rundfunk, droben in dem großen Musiksaal. Und auf alle Fälle ging es dann so, dass ein Demoband wurde dann angefertigt zur Sicherheit, weil ich gesagt habe, tut mir das nicht an. Ich bin dann so nervös, wenn ich aus diesem Buch raussteige. Die Kulisse war ein großes Buch, ein Karl-Valentin-Buch. Und ich war wirklich von der Maske her der Karl-Valentin. Schlank und so eine Nase, so eine Himmelschmecker-Nase hat er gehabt. Gestern auf. Und dann habe ich das gesungen. Und da war ich so sicher plötzlich. Aber ich habe gewusst, ich war aus dem Grund sicher, weil ich gewusst habe, ein Demoband läuft nicht. Sodass die sofort reinmischen können. Verstehst? Ja, so war das damals.
Aber bei großen Shows ist doch toll. Also ich habe das Kind immer so gern gesehen. Alle Shows, von Rudi Carell bis Peter Frankenfeld.
Ich auch.
Blauen
ich
Bock hab haben wir uns angeschaut.
Da bin ich mal bei der Oma am Schoß gesessen, beim Blauen Bock.
Ja. Sowas ähnlich war das damals auch. Ja. In Karlshafen war das. Und darum haben sie lauter Künstler braucht oder Figuren mit dem Vornamen Karl. Und ich war halt der Karl Valentin da.
Schön.
Ja, war schön.
Dafür hast du mal die Liesel Karlstadt gespielt in dem Film von Jo Bayer.
Richtig.
Ja, und wie
richtig.
Gut. Also, sensationell.
Ja, danke schön.
Nein, du warst die Liesel.
Du warst
es. Du hast sie nicht gespielt, du warst es.
Und du hast auch die Stimme und dein Sprechen. Der Duktus ist, das war original. Wenn man Tanzjahr gemacht hat, hat man Karl Valentin,
Liesel Karlstadt gehört.
Ich muss gestehen, schon als Kind war ich ein Fan. Ich habe mit Sicherheit nicht alles verstanden, aber ich habe mir in einem Antiquariat dann ein Buch gekauft, habe ich heute noch. Von den beiden, weil die haben ja ihre Texte, ihre ganzen Sachen gemeinsam geschrieben. Und man darf nicht vergessen, deswegen hat der Film auch nicht umsonst Liesel Karlstadt Karl Valentin geheißen, dass sie war ja seine Muse. Sie hat ihn ja zu den Dingen mit angeregt. Und diese Sachen, was ja auch in dem Film dargestellt wurde, sind ja aus dem Innersten der beiden entstanden. Und sie konnte ohne ihn, aber er konnte nicht ohne sie.
Weil er war ein bisschen Misanthrop, in die Richtung.
Ja, und ich meine, ich habe sie mir, wie habe ich mal gesagt, das war beim Interview für, ich habe gesagt, ich habe mich in sie hineinlieseln lassen.
Das ist aber schön.
Ja,
schön.
Weil sie mir sehr nahe geht als Figur.
Und auch als Künstlerin.
Ja.
Die war viel interessanter, als man früher gemeint hat. Da war sie eigentlich nur das Anhängsel von Karl Valentin.
Ja.
Jetzt heißt sie auch Karlstadt und Valentin Museum.
Ja.
Und die Sabine Rinnberger vom Museum hat ein tolles Buch über sie geschrieben, über die schweren Jahre.
Ja.
Sie hat es nicht leicht mit dem Valentin gehabt.
Nein.
Das war eine viel interessantere Künstlerin, als man früher das wahrgenommen hat.
Das war auch in dem Film schön beschrieben. Weil da steige ich ja dann ein als reifere Liesel Karlstadt und die hat schon was mitgemacht. Und wenn man sich vorstellt, die kam da in die Psychiatrie und
ganz kreisliche Sachen, Aber sie wurde ja entdeckt von ihm. Sie war Verkäuferin bei dem damaligen Kaufhaus Dietz. Später hieß es Hertie am Bahnhof. Und da war sie Verkäuferin und da hat der Valentin entdeckt und mitgenommen sozusagen, im weitesten Sinne mitgenommen.
Genau, und hat ihr soubrettenhaftes Auftreten mitgenommen.
Ja, genau.
Waren schon zwei unglaubliche Persönlichkeiten.
Aber schön, dass ihr, du Hans, den Karl Valentin gespielt hast und Bettina die Liesel Karlstadt. Könnt ihr auch zusammen mal auftreten.
Ja. Ist ja schon mehrfach versucht worden, so Valentiniaden auf die Bühne zu bringen. Ja, da bin ich ein bisschen skeptisch, weil...
Na. Ich habe einen Abend, aber den können wir nie spielen, den müssen wir jetzt irgendwann einmal spielen. Wir haben ihn, ich glaube, 10-mal gespielt und das ist auch schon ein paar Jahre her. Aber eine schöne Geschichte, die ich habe ewig nach einem Karl Valentin gesucht.
Neben dir sitzt er.
Ja, jetzt reden wir mal über eure Rolle. Die Komödie im Bayerischen Hof, eines der wenigen Boulevardtheater, das es noch gibt. Und ich weiß von euch Künstlern, wir haben ja regelmäßig Künstler da, die in der Komödie im Bayerischen Hof spielen, was für eine Liebe Schauspieler zum Boulevardtheater haben, weil da kann man schon ziemlich viel geben.
Ja, ich sag, es ist so, Boulevard spielen ist mindestens genauso schwierig als Klassiker spielen, also ein Schiller oder ein Shakespeare, weil die Kombination zwischen Humor und aber doch Ernsthaftigkeit, dieses Spiel, das muss so im Gleichgewicht sein, es darf kein Haruk-Gaudi sein, sondern es muss schon qualifiziert sein.
Alles. Naja, also eine Komödie entsteht durch Ernsthaftigkeit.
Ja.
Und nur dann überträgt sich's auch. Also es gibt ja den Unterschied zwischen Klamauk und Komödie.
Ja.
Und da muss man dann unterscheiden. In dem Fall ist es jetzt bei uns kein Klamauk, den ich überhaupt nicht unterschätzen will, sondern wirklich Komödie.
So ist es.
Und Komödie ist eigentlich tragisch, aber übersetzt sich, dass die Leute lachen können.
Weil das was Befreiendes dann ist.
So ist es.
Es ist eine verfahrene Situation und dann kann man lachen.
Ja, und vor allen Dingen ist oft Schadenfreude beim Publikum dabei. Und das ist viel lustiger dann, wenn irgendwas passiert.
Nicht unbedingt Schadenfreude.
Nein, nicht unbedingt.
Nein.
Und nicht, aber so ab und zu lacht das Publikum, weil halt der jetzt einen komischen Witz gemacht hat oder weil er stolpert ist oder irgend sowas. Oder
in einer prekären Situation du das so meinst, dann stimme ich dir zu.
Ja.
Und die Leute amüsieren sich köstlich bei uns im Theater.
Wirklich.
Also wir sind so glücklich, dass diese Vorstellung funktioniert. Wir haben jetzt, glaube ich, heute die 9. Woche.
So
und
viel?
Ja, wir spielen.
War doch letzte Woche erst Premiere am Freitag.
Und heute
am Donnerstag.
Schon die 9.
Aha. Ja, Wahnsinn.
Also, ich meine die 9. Aber ist wurscht. Also, letzten
am 28.
Donnerstag war Premiere.
War Premiere.
Mhm. Bin ich falsch.
28, 29, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Die Heide ist doch
die 9.
Die 9.
Du hast recht.
Habe ich recht.
Statt Beethovens 9.
Genau.
Stadelbar und Redlis 9.
Und, ja, wir haben gestern schon gesagt, wir freuen uns wieder auf heute.
Ja.
Und das Tolle ist auch, wenn man das so oft spielt und wir sind ein gespieltes, beziehungsweise wir mögen uns alle gern, das ist ja bei 8 Leuten auf der Bühne nicht unbedingt zwingend notwendig. Das haut hin.
Ja.
Und wir sind ein gutes Ensemble.
Ja.
Und wir passen auch auf. Wir versuchen nicht jetzt irgendwie diese Sache schleifen zu lassen, auf den Putz zu hauen und diese Feinsinnigkeit eventuell kaputt zu machen.
Und wir haben sehr viele Dialoge, sagen wir immer, das sind so Ping-Pong-Situationen.
Ja, so wie die Screwball-Comedies in den alten
so
Filmen. Ja.
Und da muss aber trotzdem präzise sein. Und mittlerweile, wenn es da ein bisschen hackt, dann kann man in der Garderobe miteinander reden und sagen, du, pass auf, gestern, da war doch was. Ja, du, das hat mir auch gespannt. Reden wir schnell mal nochmal durch. Und dass das dann perfekt ist auf der Bühne. Dieses Ping-Pong, zack, zack, zack.
Also wir wollen alle immer, dass es jeden Abend neu ist und für das Publikum wie eine Premiere, sagen wir mal, um es zu übersetzen. Und das finde ich wichtig.
Ja.
Man darf, wenn man das so oft spielt, nicht nachlässig werden.
Und beim Schlussapplaus spürt man halt, wie man dann darstellt, verbeugt sich und die Leute applaudieren und so. Das ist so wie ein Dankeschön.
Ja.
Ihr
das ist
gut.
Es ja auch.
Das tut
das
gut.
Das tut gut. Ja,
ja,
wirklich.
Das ist ja für euch Künstler. Ja. Das. Ich gehöre auch zu denen, die dann applaudieren, bis die Hände wehtun, weil das ist ja die Resonanz von uns, die mir sagen, schön war es, toll,
ja,
habt so wunderbar
das
gemacht.
Das spüren wir da auf der Bühne dann.
Und ist
wirklich
das nicht schön, Leuten Freude zu machen?
Ja,
das ist doch die hohe Kunst der Komödie, dass Leute lächelnd rausgehen.
Richtig. Und es ist auch schön, in diesem Haus zu spielen. Ich spiele das erste Mal dort. Ich kenne den René Heinersdorf schon lange. Wir haben vor 100 Jahren in Eichbergers besonderen Fällen, so hieß es, auch zusammengespielt. Da war ich die Tochter vom Sedlmeier. Dass ich jetzt an diesem Haus spiele, das hat was sehr Persönliches. Die Bühne, der Zuschauerraum, die Menschen im Haus, alle, die dort arbeiten, was sehr Familiäres auch.
Absolut, absolut.
Ja, ist schön. Das macht große, große Freude.
Jetzt dürft ihr aber erzählen, warum es, ich habe es gesehen, aber es wäre jetzt komisch, wenn ich es erzählen würde, warum es um Stille Nacht im Amtsgericht, Untertitel A königlich bayerische Gaudi, geht. Der Intendant René Heinersdorf ist nämlich auch der Autor von dem Stückel und macht Regie. Na, Regie macht die Stefanie Schimmer.
Richtig.
Worum geht's? Also, Heiligabend im Amtsgericht. Wie heißt nochmal Bischof wieder? Bauwieser. Wie heißt
Baum,
du nochmal?
Baumwieser.
Der Baumwieser hat einen Baum, nämlich einen Christbaum.
Ja, also es ist so,
aber dass wir dürfen nicht alles erzählen.
Nein. Ein bisschen. Nein.
Also es beginnt.
Wir bremsen uns.
Ja, okay. Ja. Also am Anfang erklärt der Baumwieser dem Richter, um was das eigentlich geht. Das ist schon mal skurril, dass der Hausmeister dem Richter. Es ist so, es ist Amtsfrieden. Normalerweise wird er nicht mehr verhandelt zwischen den Jahren oder auf Weihnachten. Aber weil eben der Prozess noch beendet werden muss.
Weil der Prinzregent angeordnet hat,
der Prinzregent,
dass vor dem neuen Jahr alle Fälle abgeschlossen werden müssen.
Ja.
Und in dem Fall ist es der letzte und der muss an Heiligabend.
Am Vormittag vom Heiligen Abend. Also am Vormittag ist das schon mal. Ja, am Vormittag muss das noch mal passieren, gell? Und dann, weil sich keiner von den Richtern und Staatsanwälten, der war erreichbar ist, hat er den pensionierten Richter, den Amtsgerichtsrat Aschauer, aus der Versenkung geholt, sozusagen. Also aus der Pension.
Ja, das behauptest du. Er sagt, er ist immer wieder im Einsatz.
Ja. 63 Mal seit seiner Pensionierung
richtig.
War er schon im Einsatz. Ja, das ist also ein bisschen.
Hat sein Text, beherrscht sein Text, merkst du es?
Absolut.
63 Mal.
Ja, weil es ja mir vorrechnet. Und dann mache ich mir ja lustig über ihn, weil er sagt, ja, 63, das weiß ich schon. Das waren 41 Zivilprozesse und 220 Strafprozesse. Aber da sind ja wieder 17 eingestellt worden, gell? Wegen Mangel an Beweisen. Da reibe ich ihm wieder was hin.
Er ist ja so neugierig. Er will alles wissen. Außerdem weiß er, um wen es in dem Fall geht.
Ja. Und dieser Fall, wissen Sie, Herr Rat, ich bin ein Gescheithäufer in Person. In der Rolle.
Benno.
In der Rolle, nicht normal.
Nein, bist du nicht.
Und da sage ich, ja, wissen Sie, Herr Rat, das ist ein ganz besonderer Fall. Der interessiert mich ganz besonders, weil der Angeklagte ist ja bei Nachbar. Verstehen Sie das? Ja, er hört mich wieder zurück. Ich will gar nichts wissen. Ja, aber ich kann ja natürlich. Nein.
Keine Beeinflussung
des Gerichts. Genau. Und so weiter. Ich will nicht zu viel verraten.
Nein, wir verraten.
In jedem Fall tauchen immer mehr auf, die in diesen Fall verwickelt sind. Und
also der Fall ist eigentlich nur ganz harmlos. Jemand hat in der Öffentlichkeit Hosen runtergelassen.
Richtig.
Und seltsamerweise seine Frau zeigt ihn deswegen an. Und dann kommt ein Stein ins Rollen, wo es gar nicht mehr eigentlich um die ursprüngliche Geschichte geht.
Und jeder, der auftaucht, hat irgendeine Straftat oder eine Gesetzeswiderung. Wir wollen nicht zu viel verraten.
Nicht. Du nicht.
Ja, du
ich
nicht.
Nicht. Nein. Du Nein. auch nicht. Ihr zwei seid die Einzigen, die nicht miteinander verwandt seid.
Ja, sage ich zwar zu jemand anders, aber wir sind sauber.
Ja, wir sind sauber.
Sonst hätten wir euch auch nicht eingeladen. Also ihr seid die einzigen Unschuldigen in dem Theaterstück.
Die armen Kollegen.
Ein schöner Satz ist ja von dir, wo du sagst, von dem weiß ich mehr, als das Finanzamt weiß.
Ja. Und das will das, was heißen.
Das will was heißen, genau.
Also man merkt schon, unsere Hörerinnen und Hörer auch, ihr habt so viel Freude am Spielen bei dieser königlich-bayerischen Gaudi. Fangt im königlichen bayerischen Amtsgericht an mit der Melodie. Da wird's Publikum schon, da ist der Vorhang dazu, da freut sich das Publikum schon so. Da merkt man schon, die Vorfreude ist da auf das Vertraute.
Ja, und das ist angelehnt. Angelehnt.
Es soll nicht das Original sein, so wie damals die Fernsehserie war, sondern es soll angelehnt sein an dem Ganzen. Ein bisschen der Zeit entsprechend.
Das Bier war noch dunkel.
18%.
Das ist von mir übrigens. Wir müssen diesen Prolog am Anfang ein bisschen
verändern.
Vom Original ein bisschen wegbringen. Das Bier war noch dunkel, das sage ich, mit 18% Stammwürze. Und das gibt es aber auch. Oder auch zum Schluss, wo es dann kommt, die Honorationen sind ein bisschen vornehm und ein bisschen leger. Ja, leger, weil es halt bequemer ist. Das habe ich direkt das Bild von
schön,
mir.
Ja.
Ich bin einer so ein bauchiger Kommerzienrat, seine Knöpfe auf dem Marco, damit der Bauch doch besser Platz hat, als wenn er da in seiner Uniform da sitzen muss.
Ihr spritzt es schon richtig. Es ist schön, euch zuzuschauen.
Ja, aber es ist auch, wenn man jeden, ich merke es auch an meinem Sprachduktus, wenn man jeden Tag diese
die
Figuren
Ernie
spielt, oder in dem Fall die Ernie, bin ich daheim schon ein bisschen in dem Ton, ja.
Bist du ein bisschen Ernie?
Ich habe meinen Söhnen gesagt, die Rolle widme ich ihnen.
Es ist ja nett zu einem Buben. Ein bisschen bevormundend, aber nett.
Ja, ja. Naja, ich mache mir halt auch Sorgen um ihn.
So, also wir reden jetzt vom Stück, nicht von den echten Söhnen.
Nein, ich habe auch vom Stück gesprochen. Das Private lassen wir außen vor.
Zu Recht kann man nur sagen.
Na, auf meine Buben bin ich stolz. Die sind gut.
Ja.
Ja.
Na, und ich habe zu Hause eine zweite Regisseurin sitzen, die genau aufpasst. Die war schon in der Vorstellung und ab und zu will sie was hören von mir, was dann korrigiert.
Bist du mit der zweiten Regisseurin zufällig verheiratet?
Ja.
Und ist das zufällig die Kollegin Marianne Rappenglück?
Ja, also Kollegin war sie mal, mittlerweile hat sie ja ihre Praxis, aber damals haben wir uns ja kennengelernt.
Und habt ihr euch nicht Ming, habt ihr mir mal erzählt?
Ich hab sie nicht gegeben.
Ja, aber sie die auch nicht? Ja, sie die auch nicht?
Sie mich auch nicht. Ich habe noch nie einen Menschen gesehen mit so einer Dominanz manchmal. Da denke ich mir, nein, mit den Menschen mag ich nicht. Um Gottes Willen. Und dann hat sie mir mal ein Buch
Entschuldigung, hört sie jetzt zu? Na, Marianne
nein, Marianne Hauer. Nein, die hat jetzt Stunde.
Dann red weiter.
Und dann hat sie mir mal ein Buch geschenkt, auch über Horoskope und so. Da denke ich mir, so was gespinnt, was du. Habe ich sie wieder gegeben. Dann haben alle gesagt, in der Garderobe, ja, spinnst du Geschenke, gib mir doch nicht zurück. Sag ich, weil, was soll ich da? Ich mag das Buch einfach nicht. So, tack. Und dann habe ich mir wirklich, jetzt ist aber ganz was Spezielles, da hat der Regisseur, der Helfrich hat gesagt, also pass auf, Hans, die Marianne streichelt dir an der Szene so über die Schulter. Dann hat sie es gemacht. Und dann habe ich während der Vorstellung so aus dem Mundwinkel raus gesagt zu ihr, don't touch me. Das war mir so zwider, dass mir die angelangt hat.
Ach, ja. Komm.
Ja.
Ja, und
damals,
wie ist das weitergegangen?
Damals.
Ich wollte jetzt auch wissen, wann haben sie dann geheiratet?
Ja, eben.
Ja, weil wir uns zuerst verliebt haben. Dann haben wir geheiratet.
Macht Sinn.
Ja. Ihr habt's ja dann in Herzflimmern, wart ihr noch nicht verheiratet.
Nein.
Aber verliebt,
aber schon zusammen gewohnt.
Ja. 2007 sind wir zusammengekommen und dann 2012 haben wir geheiratet.
Ja, siehst du das.
Ja, ja. Und das Zusammenkommen.
Was seid ihr denn für Sternzeichen jetzt?
Ja, also ich bin der Skorpion. Dritte
also
Dekade,
hast du ja gerade erst gehabt, November?
Dritte Dekade, also die guten Skorpione.
Jetzt kennt ihr sie aus, also das braucht doch
gelesen. Und Marianne ist Steinbock. 100%.
Naja. Du noch nicht, du hast nächste Woche am 19. Dezember, gell?
Danke, ja. Schütze. Ja. Und mein Mann ist ein Stier.
Passt ja zu, denn sein Stern ist der Stier.
Ja. Na, Schütze. Und Männerskorpione funktionieren super.
Ja.
Ja. Ja.
Danke.
Genau.
Ich fühle mich
angesprochen. Also, Marianne, auch nicht die missverstehen.
Auch in der dritten Dekade, die sind auch in Ordnung.
Ja, oder? Die sind die Besten. Die sind die Besten.
Schau, ohne deine Frau hat sie es nicht gewusst. Also, aber jetzt sind wir da hängen geblieben. Sie ist zusätzlich der Regisseurin und sagt da schon, welche Szenen verbessert gehören. Oder?
Sie sagt, der Hansel zu mir. Und das finde ich ganz nett und ganz herzlich, weil meine Mama hat zu meinem Vater auch Herzl gesagt. Und wie das Marianne das erste Mal gesagt hat zu mir, da ist mir das Herz direkt ein bisschen
aufgefallen.
Hansel, ich gebe auch der Hansel her. Ui, da hat es gestockt bei mir.
Und wenn es dich halt über die Schulter streichelt, sagst ja, touch me da.
Ich sage, ich kann kein Englisch.
Ich spiele zwar schon immer in Mojave-Wüste, aber Englisch kann er
nicht. Nein, weil da mit
Singer kann er nicht, Englisch kann er nicht.
Ja, gar nichts.
Aber wunderbar spielen kann er.
Ja, genau.
Du bist ein wunderbarer Schauspieler, der schon in so vielen tollen Filmen, Fernsehen und Theaterstücken mitgespielt hat. Und ihr beide vor vielen, vielen Jahren in einer Sendung. Und das ist euch jetzt beiden schon mehrfach passiert. Bei Out of Rosenheim, Hans, hast du nicht gewusst, dass es einer der bekanntesten deutschen Filme werden würde?
Nein.
Bei Irgendwo in Afrika, Bettina, hast du nicht gewusst, dass es einer der wenigen Oscar-prämierten Filme werden würde? Und bei der Serie Die Hausmeisterin, die ja heute noch Kult ist, wo Leute in München in die, wie heißt nochmal die Straße? Ballernstraße hinpilgern.
Es ist so.
Und kommen immer noch, ich habe nicht mal jemanden kennt, der da gewohnt hat, und hat gesagt, das ist ja das Haus von der Hausmeisterin. Das Treppenhaus schaut gleich aus.
Es ist unglaublich. Und auch vor allem die Jungen. Es gibt eine Generation, die jetzt, was weiß ich, zwischen 20 und 40 sind.
Ja.
Und das sind unsere Fangemeinden. Und die haben alles zu Hause, alles vorliegen. Na. Teilweise können die Dialoge auswendig. Es ist es ist kaum zu glauben und es freut mich so, dass diese Hausmeisterin immer noch so lebendig ist. Aber sie war auch gut.
Ja, ja.
Also die Dialoge sind uns quasi auf den Leib geschrieben worden, beziehungsweise so geschrieben worden, dass wir mit unserem Leib es wie unseres nehmen konnten. Und ja, aber es war halt auch schön, weil so genau hingeschaut worden ist und so ins Detail gegangen worden ist. Und man hatte auch etwas mehr Zeit. Heute muss man schon viel mehr Hausaufgaben machen, um Figuren
zu entwickeln. Ja.
Und ja, weil die Bücher waren einfach saugut. Ja,
die Cornelia Willinger, die hat das wirklich perfekt geschrieben.
Richtig.
Ja. Also, als ich noch nicht gewusst habe, dass ihr zwei zu mir zur Habe die Ehre kommt, habe ich es wirklich vor einiger Zeit nochmal komplett angeschaut. Das ist wie Heimkommen. Man möchte da wohnen, wo die Haselbecks sind.
Ja.
Es ist so schön.
Und die Ostern.
Drei haben wir gesagt, oh, die Musik von der Hausmeisterin ist irgendwie wie Heimkommen.
Ja, ja.
Schon.
Das war schon ein richtiges Einstimmen in die Atmosphäre, die dann in der Serie gezeigt wird.
Mei, und wir haben es so schön gehabt.
Also, ihr habt tolle Rollen auch gehabt. Veronika Fitz war die Hausmeisterin, die patente Martha Haselbeck, der unvergessene Helmut Fischer.
Der Papa,
der Josef Berli, die Ilse Neubauer.
Ilse Hasi.
Köstliche Rollen. Und du warst der Herr Ostermeier. Vom ersten Stock mit der Sarah Kamp verheiratet.
Ja, und dann haben wir ein Kind gekriegt und das war Sputzel.
Jessica.
Genau.
Und dann hat's
aber geheißen, mal gewusst, wie es ein Kind kostet.
Der Jochen Busse, der hat oben im dritten Stock gewohnt, der hat Kölner Dialekt gesprochen in der Rolle. Und dann hat es einmal geheißen, ja, wo soll man denn Sputzel hier tun? Dann hat irgendjemand gesagt, gibt es halt auf den dritten Stock zu dem Mieter da. Nein, habe ich gesagt, dann hat er noch lernt die diesen kreiseligen Dialekt von dem.
Mein
Gott, da gibt's die schöne Szene, wo er, weil die Martha Haselbeck hat doch ihren griechischen Freund.
Costa,
Yannis Kyriakides.
Und dann schreibt da irgendjemand Ausländer raus und dann macht der Jochen Busse doch draus Ausländer rein, Rheinländer raus. Und dann sagst du, jetzt erzähl ich dir deine Seriennummer.
Erzähl's nur.
Nein. Sagst du doch, glaube ich, sie sind doch Rheinländer. Und sagt er, ja, genau deswegen. Also es ist eine wunderbare Rolle. Du bist Schneckerl.
Ich bin Schneckerl.
Schneckerl, ja.
Die unmöglichste Tochter Münchens, aber
die liebenswerteste. Ja. Man kann ihr, jetzt hast du genauso gelacht, man kann ihr irgendwie nicht böse sein.
Nein.
Sie isst zu viel, sie redet zu viel.
Ja, sie ist faul.
Mhm. Eine schlechte Hausfrau.
Und das Schlimmste war damals, als die Mama eben nach Griechenland gefahren ist, dann habe ich das Treppenhaus putzen müssen, dann habe ich Zahnweh gehabt, dann hat mir der Bertel mich gefragt, Himbeeren oder Erbsen, ich weiß jetzt nicht mehr, was das zweite war, ich habe gesagt Himbeeren, die habe ich mir aufgelegt und jeder, der da durchgegangen ist, habe ich gesagt, fürs Abputzen. Und dadurch, dass ich mit dem Geld nicht umgehen konnte, hat dann die Mama, habe ich sie angefragt um ein Geld und dann hat sie gesagt, hat sie einen Kühlschrank aufgemacht und hat gesagt, schau Schneckerle, alles kannst haben, alles, aber keinen Pfennig. Und ich habe gesagt, keinen Pfennig, nein Schneckerle, keinen Pfennig. Ja. Mein Gott, nein.
Was für eine Rolle.
Ja, die habe ich geliebt.
Ja.
Aber heute noch. Ich gehe ungeschminkt in den Supermarkt, ich mache meinen Mund auf und ja, die Leute sagen, Schneckle.
Ja. Was vielleicht für Schauspielerinnen nicht so schön ist, aber rückblickend ist es doch toll, dass man nach so langer Zeit, wo du einfach ein junges Mädel spielst.
Ja, unglaublich. Ist hängen geblieben.
Und ich habe mit meiner Frau,
mit der Filmfrau, Sarah Kamp,
waren wir in Spanien im Urlaub und wir kommen ganz zurück mit Taxi vor das Haus, mit Sombrero und Haufen Sachen und so. Und dann habe ich Bacardi eingekauft und den habe ich in meinen Keller eingelagert und irgendwann wurde der gestohlen. Der Kellerverschlag ist aufgebrochen worden. Und vielleicht, was heißt, es waren vielleicht 3 oder 4 Flaschen Bacardi, weil wir waren ja nicht so reich. Auf alle Fälle, ich habe mich dann aufgeführt, die Szene, wo sie heute im Keller tut. Mein ganzer Bacardi ist gestohlen, der ganze. Also, das war der ganze Bacardi. Also, dann habe ich gesagt, meine ganzen Flaschen. Nein, der ganze Bacardi ist
weltweit.
Da ist er hysterisch, ist er im Keller auf und ab gesagt, weil der Bacardi gestohlen war.
Mei, schön. 40 Jahre ist es her und erinnert euch noch ja, so gern an diese Rolle.
Und ich bin im Bett gelegen und habe telefoniert, geschminkt, Nägel lackiert und habe im Supermarkt angerufen und gesagt, liefert sie auch, weil ich zu faul war zum Einkaufen gehen. Und das hat es damals gegeben.
Ich habe mich gewundert, als ich es gesehen habe.
Doch, das hat es gegeben. Wie hieß denn dieser Markt? Belgradstraße, Ecke, ich glaube Franz-Josef-Straße. Und da konnte man sich liefern lassen. Und dann hab ich gesagt, habt ihr auch Fußabstreifer?
Jetzt wär's kein Problem.
Ja, gut.
Ja, stimmt, weil die Mama Haselbeck gesagt hat, der Fußabstreifer, der ist ja schon ganz zerlöchert.
Ja, genau. Aber sie haben mir keinen geliefert.
Aber er war ja wie eine Familie, keinen das ganze Team in der Serie. Ja,
total.
Am schönsten ist, wenn man sich's anschauen kann an einem Stück. Das ist herrlich. Das ist wie wenn man bei der eigenen Familie am Tisch sitzt.
So mehrere Folgen.
Mehrere, 23.
Nein, mein, beim Anschauen, da war so, ja. 3, 4 Folgen hintereinander anschauen.
Ja, ja. Man kann dann nicht mehr aufhören. Aber eure Wohnung habe ich gekannt als junges Glück, du mit Ernst Kohn.
Ja.
Und der Bertel und du, ihr habt oben eine Wohnung gehabt. Die Haselbecks Wohnungen waren ja 2. Einmal ganz unten, da wo es noch die Hausmeisterwohnung
drin war.
Und Eire hat man nie gesehen. Da haben
ja, doch, zum Fenster haben wir
mal rausgeschaut. Zum rausgeschaut, ja.
Ich glaube, die Wohnung hat es gar nicht gegeben.
Ja, da hat doch, also original hat da eine ältere Dame drin gewohnt.
Ach, so war das, genau.
Ja. Und da durfte nicht gefilmt werden in der Wohnung.
Ja, aber...
Und nur nachschauen habe ich dürfen.
Das hast du aber gut gemacht.
Ja, da habe ich gut. Das war eine der Leicht. Das war schwierig. So aus Fensterbild und so. Früher war es doch so, wo es noch keinen Fernseher gegeben hat. Da war die Straße der Fernseher. Ja. Da waren die Leute am Fenster gesessen. Am Samstagnachmittag. Ah, was ist denn alles los da draußen? So.
Und unser Lokal, der Giancarlo, der war wirklich direkt gegenüber. Also wir sind über die Straße gegangen, konnten dort drehen.
Gibt es halt nur das Lokal.
Ja. Ja.
Also, nein, Aurelio gibt es nicht mehr. Aurelio Ferrara hat den Wirt
der
gespielt.
Der hat den Wirt gespielt, ja. Den gibt es nicht mehr.
Den gibt es leider auch nicht mehr. Pfui gibt es nicht mehr, aber die Serie, ja, die Hausmeisterin ist immer noch, ich habe schon ein paar Mal gesagt, ich mag das Wort Kult nicht, aber das ist wirklich eine der Kultserien des bayerischen Fernsehens. Und dann habt ihr eigentlich diesen Kult geprägt und damals so mit so einer Leichtigkeit und doch mit diesem Tiefgang, dass ihr diese Figuren gelebt habt und auf einmal ist das was eure in eurer Biografie immer wieder auftaucht.
Ja. Weil wir halt echt waren. Ja. Wir haben eigentlich fast nichts gespielt in dem Sinn.
Nein, wir waren
das.
Ihr habt das normale Leid gespielt.
Das war das
Authentische.
Ja. Also wir haben die normalen Leute gespielt. Oder wie auch immer.
Genau, so wir haben sie gespielt. Genau. Aber keiner hat es gemerkt.
Nein.
Und zwar ziemlich gut. Das Schneckerle. Aber du hast auch im Millionenbauer mitgespielt.
Richtig, das war vorher noch. Das war vorher.
Was war das für eine Rolle?
Das war,
weil die Monika Baumgartner hat ja die Tochter gespielt,
die Friseurin von Sedlmeier war. Und ich war, die Schwiegertochter vom Sedlmeier.
Mit dem unehelichen Bub, der ausgeschaut hat wie er. Stimmt, mit den Kindern, mit den Zwillingen. Siehst du, ich kenne eure Rollen auch. Da schaut ihr doch aus, gell?
Da schau ich, ja.
Der hat doch aus einem klamperten Verhältnis, man merkt, ich schaue gern Serien vom bayerischen Fernsehen.
Ja, die geschlamperten Verhältnisse. Das war auch vor der Hausmeisterin. Und dann gab es noch Mensch Bachmann. Da waren wir 4 Töchter mit Rolf Schimpf als Vater. Das war auch eine Serie, die ich vorher gedreht habe und ein paar Fernsehfilme. Und dann kam die Hausmeisterin. So ist es. Mhm. Weil jetzt bin ich seit 80 im Engagement und Hausmeisterin.
Meint man, das war gerade erst, gell?
80? Ja, kommt 80. Mir also vor.
Das sind ja schon 40 Jahre.
Ja, Wahnsinn. Darf man nur nicht drüber nachdenken.
Nein, ja. Über 40 Jahre ist das. Ja, 80, 24.
Ja. Puh. Meine Mutter hat jetzt sagen, du bist auch schon eine alte Schachtel.
Und dann ist mir noch was passiert. als Anfänger. Ich war ein lang Anfänger. Also vor kurzem bin ich keiner mehr. Aber ich war lang Anfänger.
Seit der letzten Rolle jetzt.
Ja, also und jetzt dann wurde ich einmal zu einem Komödienstadel engagiert. Und zwar war das, damals als die Funkausstellung in Berlin war, wurde am ersten Abend der Komödienstadel gesendet. Und zwar live. Mhm. Deutschlandhalle, 2000 Leute Zuschauer und live auf Sendung. Ich spielte ja ganz ein kleiner Polizist, Dorfpolizist, eine kleine Rolle, aber das Dabeisein, da haben es alle mitgespielt, der Maxl Graf, der Beppo Brehm, die Brünnig und Claudia Fischer, die Tochter von Alf Fischer und so. Wir haben geprobt in Freimannsrunden 4 Wochen lang und ich war doch damals so, mit denen, das waren für mich Hollywood-Größen, diese Menschen.
Ja, ja.
Und dann ging es also nach Berlin, eine Bühne, ungefähr so 80 Meter breit, da war der Bahnhof und außen und innen und stumm war alles eins, weil die Kameras sind halt dementsprechend gefahren. Und dann ging es los, live, meine Herren. Es war dann so, dass die Ansagerin, die haben also in der Komödienstadl-Kulisse hat die ihre Absage gemacht, die Tagesschausprecherin. Die ist aus der Tür raus und dann hat sie das Programm angesagt und die Wetterkarte und dann musste sie zurückgehen. Aber dieser Mensch war halt Studio gewohnt, am Tisch sitzen und so weiter. Auf alle Fälle ist sie dann gestolpert und ist ins Haus reingefallen. Und das haben sie aber nicht rausschneiden können, weil das einfach live war.
Ah,
da haben wir gedacht, das geht schon gut.
Wir sind auch live, darum gibt es jetzt gleich live die Nachrichten hier bei BR Heimat. Und dann bleibt sie schon eine Stunde da, dann ratschen wir weiter. Freu mich.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Habe die Ehre zum Nikolaus Ratsch mit Bettina Redlich und Hans Stadelbauer, zwei großartigen bayerischen Schauspielern, die im Moment in der Komödie im Bayerischen Hof das sehr lustige Stück haben, Stille Nacht im Amtsgericht. Bettina Redlich und Hans Stadelbauer bei mir zu Gast, weil ich jetzt schon so lach. Wir haben nämlich während die Nachricht nochmal gesagt, Dings, die Bettina Redlich und ich wussten die Rolle nimmer vom Millionenbauer, jetzt weißt du es wieder was.
Na freilich, mein Gott, erst darf's mir nicht übel nehmen, die Tochter vom Reinhard Glemnitz war ich. Mhm. Und der Reinhard Glemnitz und der Sedelbauer waren Kontrahenten. Und so kam dann doch...
Von der Bank warst du? Er war der Bank oder Bürgermeister?
Genau, und der Bürgermeister war
Walter Sedlmayr.
Genau.
Und wieder Veronika Fitz? Ihr habt alle
wieder, wir haben doch
früh
immer
miteinander mein, gespielt.
Die Moni und ach, alle da. Miteinander. Gerade schön war's.
Und gerade schön ist, dass ihr miteinander spielt, weil der Norbert Heckner hat ja auch mitgespielt, bei der Hausmeisterin zum Beispiel.
Ja.
Und dir ist vorher nicht eingefallen, wer das war, der gesagt hat.
Der mir das Singen beigebracht
genau.
hat.
Genau. Ja. Und jetzt wissen wir es endlich.
Ja.
Wer war's?
Der Paul Kuhn.
Jetzt wissen wir wieder alles,
ja,
was wir wissen wollten.
Jetzt sind wir berühmt, ja.
Aber weil wir gerade eben über den Werner Asam gesprochen haben, wo du dann das Gspusi warst von Werner Asam im Millionenbauer, Bettina.
Mei, da habe ich mich so geschämt.
Warum?
Da hatten wir eine Szene quasi im Bett, aber das war am Kamin.
Auf der Bank oder auf dem Sofa.
Und ich war ja noch ganz jung.
Schmusen müssen.
Ja, und das musste so aussehen, als wenn die Brüste frei werden und ich habe gesagt, das weh, man da irgendwas und ich will da drunter mein BH anhaben, ich tue nur die Träger runter. Mein Werner hat schauen müssen, dass das alles zudeckt war, weil ich mich so geschämt habe.
Ja. Und dann sind wir auf was gekommen, wo wir während die Nachrichten geratscht haben, weil das ist ein durchgehender Ratsch, dass der Hans gesagt hat, ja, mit dem Werner Asam verbindet mir was ganz Besonderes und das hast du auch nicht gewusst, Bettina.
Nein. Das muss der Hans erzählen.
Ja, also die Schauspielerei ist ja eigentlich mein zweites Leben. Mein erstes Leben war Schaufensterdekorateur. Gelernt 1959 bei Ober Pollinger, 3 Jahre lang mit Abschluss und so weiter. Es war eine schöne Zeit. Ich habe sehr viel gelernt. Und da war eben der Werner Asam auch ein Lehrling, so wie ich auch. Und manchmal sind wir uns ein bisschen da haben wir ein bisschen gekackelt.
Das ist was Bayerisches.
Kackelt haben halt.
Also wir sind Kackelt. In Bayern.
Ja, ja, also ja, darf ich schon sagen.
Das spürst ja,
ja
aber auf alle
Fälle.
Ja,
genau. Dann hat sich aber das getrennt. Er ist dann irgendwie, ja, Bergsteiger waren, Extrembergsteiger, darum habe ich auch in dem Eiger-Film da mal mitgespielt, Eiger Nordwand. Und ich bin halt Schauspieler geblieben.
Geworden?
Dekorateur.
Geblieben.
Mhm. Und bin dann von Wapollinger, weil ich ja ein Naturfreund bin mit Skifahren, Bergsteigen und so weiter, bin ich ja, zum Sportschuster gekommen. Der Scheck hat zwar auch jemand gesucht, aber der war mir nicht so sympathisch, das darf ich jetzt so sagen. Und dann, ja, Sportschuster war mir eigentlich...
Damals?
Damals, das war 1963. War das
für, schon 60er her.
Ja, eine Zeit her. Aber nein. Dann, und dann war es ja so, dann habe ich ja damals schon immer wieder darstellerische Tätigkeiten ausgeübt beim Sportschuster. Die haben dann gleich erkannt, was ich für ein Typ bin und so. Auf alle Fälle war es einmal eine Wintereröffnung. Im Oktober wurde die Skisaison eröffnet und das war dann folgendermaßen. Da haben sie sich ausgedacht, ein Zug fährt im Münchner Hauptbahnhof ein. Und da kommt ein Polarforscher aus dem Himalaya zurück und bringt den Yeti mit. Gell, mit Blaskapelle am Bahnsteig und der Jean-Claude Killy war da und der Bogen und alles war Prominenz. Und ja, der Zug bringt, also der Forscher bringt also den Yeti. Ja, meinst du, wer der Yeti war?
Wir wissen es. Die erste große Rolle von Hans Stadelbauer.
Der Yeti. Herr Stadelbauer, könnten Sie das für uns spielen? Also selbstverständlich mache ich das. Also wir sind dann ausgefahren, Wolfertshausen, da haben wir uns umgezogen. Ich ein Ganzkörperkostüm, Yeti, mit so großen Füßen. Da waren Skischuhe eingebaut, damit ich einen Halt habe. Und dann war ein großer Blasorchester am Münchner Hauptbahnhof. Trachtenverein war da und der Zug fuhr ein und der Yeti steigt so aus und der Bogen und der Kili haben wir nur umarmt und so weiter und dann haben sie einen Londoner Bus da gehabt mit hinter Plattform, da war dann drum, der Stadtrundfahrt. So war die Skisaison und das war damals so gang und gäbe. Ja. Ich sag's euch, es war
ein Was sagst du, die Burgschauspielerin Bettina Redlich zum ersten großen Auftritt vom hochverehrten Kollegen Hans Stadelbauer?
Der musste ja Schauspieler werden.
Und noch dazu, man hat ja mich über nur einen Kopf, einen Pelz aufgehabt. Mir hat er gar nicht mehr gekannt.
War ja auch keine gemeint, Sprechrolle.
Die haben gar nicht als Staatsschauspieler steht drin, weil die so gut gespielt war.
Ja, und damit warst du?
Ja, und damit war ich natürlich immer wieder gefordert, wenn beim Schuster irgendwas war, ja, dann irgendwie was moderieren oder so weiter. So war ich. Und das war, und da ist das bei mir entstanden.
Ja. Heute Abend bitte nicht verwechseln auf der Bühne, nein, gell? Du bist der Baumwieser, nicht der
Yeti. Mir jetzt mal, wenn ich die anschaue, einfällt, dass du den Yeti gespielt hast, dann ist aus. Ich bin ja so ein Lachwurzel.
Ich sage, was ist. Und der den Forscher gespielt hat, das war ein kleinerer Kollege, der war vielleicht 1,60 oder 1,50 plus groß. David Copperfield hat der geheißen, der Forscher. Und der mit Pelz und Taschen und Muskete ist der ausgeschickt. Wie das ein Zwerg. Und der Yeti war um 1,5 Meter größer mit dir. Also ein Bild für Götter. Am Münchner Hauptbahnhof.
Also ein Yeti habe ich noch nie gespielt.
Schade, dass du der erste Butzel warst. Das hättest du jetzt gern gesehen.
Das hätte ich liebend gern gesehen.
Ich habe keinen Text gehabt.
Ja. Du, Rollen, wo man nicht so viel sagen muss... Das sind auch
spannende Rollen. Du als Yeti, da hat man gar nichts mehr sagen müssen. Nein. Zwei wunderbare Schauspieler habe ich zu Gast. Ich hoffe, Sie haben schon in der ersten Stunde zugehört und jetzt auch einen Ratsch in unserer zweiten Stunde. Hans Stadelbauer und Bettina Redlich, die schon so viel gemacht haben, über vieles haben wir geredet. Burgschauspielerin in Bochum, am Residenztheater, du Chiemgauer Volkstheater. So hat eigentlich deine Karriere angefangen, Hans Stadelbauer, nach der großen Rolle als Yeti.
Ja.
Hast dich dann traut, mit einem abgeschlossenen Beruf zu sagen, in mir ist ein Schauspieler.
Ja.
Mutig.
Ja. Und hinzu kam noch, dass einige Leute gesagt haben, weißt du, auch dein Bayerisch, wie du so redest, das passt so nein. Und dann hatte ich die Gelegenheit beim Chiemgauer Volkstheater auch gleich mit Maxl Graf und Bayerhammer und so weiter und Beppo Prim mit denen zu spielen, als Anfänger. Und zum Beispiel der Bayer hat immer, der Gustl hat gesagt, Bulli, du musst gut zuschauen und zuhören. Bulli. Und dein Talent, du schaffst das schon. Und recht hat er gehabt.
Das gibt man aber dann auch, glaube ich, jungen Leuten weiter, wenn man selber so beschützt worden ist, dass jemand sagt, das schaffst du schon, das kannst du. So wie dir die Paula Wesseli toi gesagt hat, da strafft man sich doch und sagt, dann schaffe ich es auch, wenn der das sagt oder wenn die das sagt.
Ja, das ist verrückt, aber wenn Ich wollte Schauspielerin werden, seit ich mich zurückerinnern kann. Als Kind, ich war immer der Kasperl daheim, Salto geschlagen im Flur oder im Wohnzimmer und gesungen und tanzt. Und das Glück, dass ich dann auf die Ballettschule gehen konnte, Klavier gemacht habe, bin aufs Gymnasium gegangen und dann bin ich, so ging es bei mir los, dann bin ich heimlich mit 13 in das Landestheater in Innsbruck zu dieser Schauspielschule. Und dann habe ich gesagt, ich möchte gern Schauspielerin werden. Und die damals Gretel Fröhlich, Lehrerin an dieser Schule, die ich auch heiß und innig liebe, übrigens Gretel Fröhlich, Fröhlich heißt Wesseli, die hieß Wesseli, aber hat es übersetzt auf Fröhlich, weil sie sich nicht mit der Paula Wesseli irgendwie in Verbindung bringen wollte. Und dann hat sie gesagt, ja gut, du kannst ja schon mal vorsprechen, was würdest du denn gern vorsprechen? Habe ich gesagt, keine Ahnung. Ich habe in der Schule einen Quichon gemacht, einen Ansager. Und dann hat sie gesagt, den machst du mal. Und dann machen wir einen Klassiker und das war das Lieschen aus dem Faust. Und ich bin heimgegangen, ich konnte natürlich niemand fragen, es gab kein Internet, gar nichts. Ich habe im Duden, im Wörterbuch nachgeschaut, weil da kam ein Wort drin vor und das hieß Geckos. Und ich habe das mit dem Tier in Verbindung gebracht. Ja. Habe ich mir gedacht, das eine Wort, da komme ich schon drüber. Bin dann zum Vorsprechen und steh da und sag, das war ein Geckos und ein Geschleck, da ward denn auch das Blümchen weg. Das heißt, es war das Geckos. Und ich habe nicht verstanden, weder Blümchen weg, noch Geckos und Geschleck. Ich habe es nicht verstanden. Aber die haben sich zerkugelt.
Ja, ja.
Und dann haben sie gesagt, ich soll in 2 Jahren wiederkommen, also mit 16. Und dann habe ich gesagt, na, ich will aber jetzt. Und ja, dann,
aber mit 14 weiß man von Kosen noch nicht so viel.
Nein, ich habe überhaupt nichts gewusst. Keine Ahnung habe ich gehabt. Also es war
Geckos.
Das Geckos und ein Geschleck. Und ich habe es nicht verstanden.
Und dann bist du mit 16 wieder hingegangen?
Na, mit 14 geblieben.
Toll.
Mit 14 geblieben und meine Eltern haben gesagt, also wenn das mit der Schule nicht gut weitergeht, dann müssen wir es bleiben lassen. Und bei meiner ersten Prüfung hat die Schule meinen Pass verheimlicht und untergraben. Und dadurch, dass ich dann in dem Fluss der Prüfungen war, haben sie mich weitermachen lassen.
Was war die erste Rolle? Also nicht das Gekos.
Die erste Rolle, die ich dann gespielt habe.
Als richtige Schauspielerin.
Als richtige Schauspielerin. Richtig auf der Bühne. Richtig auf der Bühne. Das war Klaus Peimann, der mich übrigens in einer Sendung dieser Musical-Seminare, die wir gemacht haben, gesehen hat. Da war ich dann 16. Der hat mich nach Bochum geholt und da wurde die Uraufführung von Achternbuschs Susan gespielt. Und da gab es 5 Susans oder die Susan, die 5-mal kam. Und ich war die Jüngste in einem Beichtstuhl, eine Szene. Und ich weiß nur, ich habe davor noch gedreht. Da habe ich vergessen, dem Theater zu sagen, dass ich gerade in den Endproben und das damals am Heiligen Schauspielhaus Bochum. da mussten sie das alles eng zusammenlegen. Und dann kam ich zur Generalprobe und dann habe ich diesen 35-Minuten-Monolog auf 20 Minuten gebracht. Rums, runtergrattert.
Fertig.
Klaus Peimann, Hermann Beil kamen auf mich zu. Nur mit der Ruhe, alles mit. Nee, nichts ausgelassen. Ich habe so schnell geredet, weil
geschafft.
Geschafft.
Ja. Das ist der Fehler, wenn man meint, man muss den anderen zeigen, dass man es kann, dass man immer schneller wird.
Nein, du, mit 16 Jahren keine Ahnung von irgendwas. Ja. Aber Theater Heute hat dann das erste Mal über mich lobend geschrieben. Und dann sollte ich in Bochum, hätte ich bleiben dürfen können, wurde ich gefragt. Aber ich habe gesagt, nein, ich möchte hier nicht bleiben, nicht wegen am Theater, sondern ich wollte wieder zurück in den Süden. Dasselbe habe ich übrigens dann auch am Burgtheater gemacht. Ich habe das geliebt, ich habe fand es auch ganz wunderbar, dass ich dort engagiert war, aber ich habe so Heimweh nach München gehabt.
Ach mei.
Und wenn ich das nicht gemacht hätte und nicht gegangen wäre, dann hätte ich zum Beispiel meinen Mann nicht kennengelernt.
Und das wäre Schott gewesen.
Ja, das hast du aber damals nicht gewusst. Dass du ihn kennenlernst, wenn du weggehst.
Ja, aber ich habe meine Entscheidungen immer nach meinem Bauch.
Du hast das gespürt.
Ja, ich bin...
Stand in den Sternen, Hans, jetzt kennst du dich aus bei Horoskopen.
Es gibt nur so einen schönen Satz für uns Schauspieler. Und fühlst du es nicht, du wirst es nie erjagen, wenn es nicht aus der Seele quillt. Also wenn du nicht innen spürst. Aber
schön, von wem ist das?
Ah, das bin ich wissert.
Also in jedem Fall.
Haben wir schon wieder was
vergessen. Karl Valentin.
Nein.
Aber schießt, lass mal es einfach so stehen.
Vor allem stimmt's.
Und du hast da so schön gesagt.
Fühlst du es nicht, du wirst es nie erjagen, wenn es dich aus der Seele quillt. Also wenn du es nicht spürst innen. Du kannst 10 Jahre auf Schauspielschule gehen. Wie viel gibt es denn, die abgehen und nicht Karriere machen,
Schauspieler. Ja, weiß es nicht.
Ja, wie viel Prozent von der Falkenberg-Schule gehen weg?
Und das weiß ich nicht. Ja,
aber ich meine, der Satz stimmt.
Ihr habt es beide gespürt.
Mir tut es dann leid, wenn es jemand nicht spüren kann und so gern das machen möchte. Aber es ist wichtig.
Man muss spüren. Man kann vieles erlernen und Wissen anreichern und so weiter. Aber wenn man das nicht spürt, den Charakter oder die Rolle spürt, die man spielt, dann nützt alles nichts. Du musst das spüren.
Aber die Bettina hat gesagt, sie hat es schon jung gewusst. Schon mit 13 hat sie gewusst, ich will auf die Bühne.
Mit 4.
Also ja. So fangen Stars an. Du warst ja der Kasperl daheim. Ja, genau. Aber Hans, du hast dich am Anfang nicht traut. Du hast eben deine Ausbildung als Dekorateur gemacht, aber gewusst hast du schon länger, dass das
ja,
mit dir
ich
ist.
Ja, ich habe immer schon, also Kunst oder künstlerisch tätig sein, ich habe immer schon gemalt.
Gut, bist und, ja und bei gezeichnet. Dekorationen.
Ja, gezeichnet zu Hause. Aber nur
machst du immer noch?
Ja, mache ich immer übrigens noch. Du ein bisschen Spitzweg kopieren, weil die Motive vom Spitzweg gefallen mir halt so gut.
Du hast auch so ein Gesicht wie die.
Ich wäre ein Spitzweg.
Könnte ein Spitzweg sein.
Ja, danke schön.
Ja, bitte
schön.
Das ist ein
Kompliment, danke. Und das war immer schon darstellen, irgendwas darstellen, aber dass ich über die Sprache oder über den Körper, das ist dann später erst gekommen. Da haben mich aber auch viel drauf angesprochen, dass sie sagen, Herr Gott, mach doch einmal was auf der Bühne. Wirklich, und sage ich, um Gottes Willen, nein. Aber dann kam, das muss man hinzufügen, dass in dem Beruf der Werbung, Dekorateur war im weitesten Sinne auch Werbung, da ist man schnell zu alt. Da bist du mit 30, 35 Jahren bist du schon zu alt für diesen Beruf, für Ideen und so weiter. Ja.
Gott.
Und dann habe ich mir gedacht, und da hat sich die Möglichkeit mit dem Chiemgauer Volkstheater aufgetan. Und da habe ich mir gedacht, das packst du jetzt einmal. Und dann habe ich ja das gleichzeitig noch gemacht, bevor ich gekündigt habe. Habe ich ein paar Jahre gespielt und tagsüber war ich beim Schuster und abends habe ich Theater gespielt, also in Tölz, in Tegernsee und so weiter. Und bis ich dann so weit geschafft habe, dass ich mir denke, jetzt packst du es. Und dann kam der große Schritt, bin ich zum Herrn Schuster auf und habe gesagt, ich muss Stadelbauer, das können sie uns nicht, oder? Hat er gesagt. Da sage ich, nein, ich muss, habe ich gesagt. Mhm. Und dann bin ich zum Chiemgauer Volkstheater gekommen. Und gleich zweimal im Jahr Tournee und da kriegst du eine Bühnenerfahrung, die ist unglaublich. Und mit verschiedenen Kollegen zusammen und dann das Fernsehen, dann der Komödienstadel, wo ich verzeiht habe, nach Berlin darf, ich als Anfänger, verstehst du, mit einem angelebten Barte.
Was hast du da gespielt?
Ein Dorfpolizisten. Wenn der Hahn gerät, hat er geheißen, der Komödienstadel, wenn der Hahn gerät.
Der wunderbare Kollege Rolf Castell hat mir gesagt, du glaubst, ich habe schon so viel gespielt, ich habe schon alles gespielt. Aber je älter werdest du häufiger spielst am Pfarrer. Und du spielst ja bei der Horm ist der Horm am Pfarrer.
Ja, das habe ich lang gespielt, jahrelang, ja. Und ich glaube, gut, weil die Leute sagen, ich bin noch schade, dass du nicht mehr dabei bist. Also ich habe andere Aufgaben gekriegt, andere Rollen und dann bin ich dann raus aus der
Aber
Geschichte.
Aber ist ja auch schön, als Pfarrer da zu predigen.
Da haben wir doch auch eine schöne Szene miteinander in der Kirche gehabt.
Ja, bei der Taufe, was war eine Taufe?
Was war denn da?
Ja, auf der Bank sind wir gesessen.
Ja, und ich war
ganz
so
intensiv.
Unglücklich. Weil
ja, was war jetzt das?
Ich habe da eine Gastrolle gehabt.
Ja,
und in der Kirche. Und war die Mutter vom Sohn vom Bamberger.
Aha.
Also
irgendwas
Horst.
War da. Jetzt kann ich mich erinnern. Feierlich.
Und da haben wir eine ganz stille, zarte Szene miteinander gespielt.
Ja, in der Kirchenbank.
Ja, genau, in der Kirchenbank.
Was war dann die erste Rolle, Hans, wo du eine Sprechrolle gehabt hast? Was das noch?
Ja, freilich, die erste Rolle war, das Stück hat geheißen Der Witwentröster. Das ist
ja, schöner Beruf.
Da kommt ein verarmter Architekt, der so pleite ist, in dem Gasthof und mietet sich ein, hat aber überhaupt kein Geld in der Tasche, also vielleicht noch 1,50 Mark oder so, und macht sich dann an die junge Wirtin hin, die eine Witwe ist. Aber er kommt natürlich fürchterlich auf und das war die erste Rolle. Und weißt du, was ich gemacht habe als Anfänger? Ich habe da einen Anzug gehabt, das ist ein Trachtanzug, und da habe ich das Rollenbücherl da innen in die Brusttasche reingeschoben. Das denke ich mir, wenn mir jetzt wirklich was passiert, dann könnt ihr mich vielleicht wegtreiben und noch
spicken.
Furchtbar, furchtbar. Also, ich darf mir das auch gar nicht verzeihen. Also, das war, aber ich bin einfach mit Mut da durch und habe mir gedacht, und dann hat die Amsi Kern gleich gesagt, ja, und im Oktober fahren wir auf 3 Wochen auf Tournee, da bist du dann auch dabei. Ja, und so. Und so ist das dann da hingegangen. Und das mit der Tournee, das hat sich dann durchgezogen, die 30 Jahre lang. Und zum Schluss haben wir mal Jäger von Falk gespielt, aber ganz groß. Und dann waren wir im Kurhaus in Borkum, auf der Insel Borkum. 700 Leute haben wir Jäger von Falk gespielt.
Ja, sag mal.
Aber toll. Aber im Dialekt, aber schon ein bisschen abgeschliffen, dass du es verstehen hast.
Wollte ich jetzt gerade sagen. Nein, ihr habt es da oben bayerisch
gespielt. So, aber so wie ich mit euch jetzt rede. So, und das ist, also, das haben die... Das hat schon geheißen in Gattung, heute wirst du mir abschleifen, gell, heute wirst du mir abschleifen.
Also weniger bayerisch reden.
Ja, oder das Bayerische ein bisschen zivilisierter darstellen, sagen wir mal so.
Ihr habt eh beide so ein unverkennbares, und das macht ja nicht bloß von der Schauspielkunst her bayerische Schauspieler aus, diese unverkennbaren Stimmen. Und das ist natürlich etwas, was im Hörfunk, im Radio so prima funktioniert. Du hast nicht nur Synchronstimmen, viel Synchron gemacht, habt ihr auch beide hier im Bayerischen Rundfunk schöne ja. Sprechrollen gehabt.
Ja, Hörspiele.
Und, ja. Das ist schon eine hohe Kunst, mit seiner Stimme wie mit dem Instrument arbeiten zu können.
Ja, ja.
Das liebe ich auch, also mit der Stimme umzugehen. Ja. Und man muss ja genauso, man muss ja die Figuren genauso fühlen und das muss sich vermitteln. Ohne Figur, nur über die Stimme. Und das ist spannend. Man muss nämlich genauso leben, man muss die Figuren genauso leben, wie wenn man auf der Bühne steht oder vor der Kamera. Mhm. Es bleibt gar nichts anderes übrig, weil sonst kann es der Zuhörer auch nicht empfinden.
Was in dem Stück für mich ein bisschen schwierig ist, ist zum Schluss, da der ersten Teil der Sätze rede ich nur aus Baumwieser zum Richter hin, aber dann steige ich aus der Rolle Baumwieser und spreche zum Publikum, das war noch eine liebe Zeit, die gute alte Zeit. Also da habe ich dann diese Stimme des Prologs im Amtsgericht.
Das ist aber der Wechsel, schön.
Der Wechsel so rüber aus der Baumwieser-Rolle raus in den, wie sagt man denn da, den Schlusssatz sprechenden Menschen.
Das ist doch schön, das ist doch was Besonderes. Und ihr wechselt ja in eurem Beruf oft. Ja. Ihr seid beide Sprecher, ihr seid Fernsehschauspieler, Filmschauspieler und Theaterschauspieler. Ja. Und das ist ja immer was völlig anderes, was ihr da macht.
Das
übt ihr heute Abend nochmal bei der stillen Nacht.
Ich werde da halt noch einmal genau hinhören.
In der Pause, Hans. Gell?
Du darfst nur eines nicht an Yeti denken. Sonst
nein, mein Gott,
kann bitte nicht. Sonst kann Bettina nicht mehr stille Nacht denken.
Hätte nur diesen nicht verzeihen.
Und das ist so ergreifend, ein Theaterstück. Es ist ja sehr lustig. Es geht ja mit einem schönen Tempo, dauernd passiert was anders. Und auf einmal sitzt die Bettina da mit ihrem schönen Zopf als Ernie und fängt an, Stille Nacht zu singen und alle stimmen ein. Und es ist so ein stiller Moment, das ist wunderschön.
Und das Schöne ist, dass das Publikum merkt, es wird ja gar nicht gesungen, es geht ja irgendwie weiter. Auf einmal verstummt, am Anfang singen sie ein bisschen mit und dann geht das Publikum zurück, die ersten 2-3 Sätze und dann spannen sie, das gehört jetzt zum Stück.
Ja, weil es davor ja so turbulent zugeht.
Ja.
Und auf einmal geht das, wir hatten schon Vorstellungen, auf einmal haben die Leute mitgesungen, gell? Es war zweite Strophe, haben mitgesungen. Und dann geht es ja noch
ganz
ein paar Minuten weiter und wird dann auch noch ein bisschen komisch besinnlich.
Ja. Also ihr macht es schon spannend, die stille Nacht im Amtsgericht. Ein schönes Stück jetzt zur Adventszeit und es kommt auch gut an und die Leute haben Freude dran und gehen richtig mit und die Lacher kommen manchmal völlig unvermutet. Das ist schon schön, mit dem Publikum so zu spielen. Ihr seid ja nah dran bei der Komödie
im Bayerischen Hof. Man muss immer so im Geheimen rechnen mit dem Lacher. Mhm. Weil es könnte einer machen. Sein, nicht, dass man durchredet und dann durch den Lacher wird dann der nächste Satz irgendwie zerstört, sage ich jetzt einmal.
Aber da sind wir ja, das wissen wir ja, damit umzugehen.
Ja, da, ja,
also,
ja, ja, ja.
Und das ist bei jeder Vorstellung anders. Anders.
Ja,
und,
ja,
genau. Und deswegen müssen wir unseren Rhythmus halten und merken dann schon, ah, heute da, morgen da, genau. Diesmal an der Stelle und das behält so frisch und
ja,
wach.
Ja, ja, ja.
Also wir spielen es total gern. Wir können den Leuten nur empfehlen, in diese Vorstellung zu kommen.
Ja, ja.
Es ist eine schöne Ablenkung in der vorweihnachtlichen Zeit. Und
ist auch ein Geschenk vielleicht? Eine Eintrittskarte, ein Weihnachtsgeschenk gibt es ja.
Ist man eine gute Idee, ja.
Man kann Eintrittskarten jetzt schon bestellen und dann einfach zu Weihnachten oder nach Weihnachten oder jetzt schon in Vorstellung gehen.
Muss man aber geschwind sein, weil es ganz gut
ist. Ja, man soll jetzt geschwind sein, weil es
ist. Ihr spielt ja, heute ist jetzt der Nikolaustag, der 6. Dezember, ihr spielt ja durch bis Januar und ihr spielt an Silvester sogar, glaube ich, zweimal hintereinander.
Ja, ja.
Zweimal hintereinander.
Ja. Also Heiligabend haben wir frei.
Dafür haben wir am Heiligen Abend frei.
Da singt sie dann daheim still.
Da singen wir uns, ja.
Mögt ihr beide Weihnachten gern?
Ich schon.
Weil du hast ja Kinder gehabt.
Ja,
also
ja.
Du hast Kinder, aber als die klar waren, war es doch
sind,
nicht.
Sie sind, es war bezaubernd früher, die Kinder. Und dann war unterm Türschlitz habe ich dann das Engelshaar durchgezogen und ein paar Kissen hingelegt, dass den bereits geschmückten Baum nicht sehen können. Und wie aufregend mit dem Glockerl.
Schlüsselloch zur Pappt.
Das ist ja die
Schlüsselloch.
Und wenn man dann den Glock des Glöckerl hört.
Und im Steinboden haben sich schon die Lichter gespiegelt und das haben sie gesehen, aber ich habe, das ist schon...
Und als Kind hast du am Christkindl einen Brief schreiben müssen, was du alles wünschst.
Sowieso.
Und den musst du auf Silberbrillen auslegen. So zusammentraten.
Und das Christkindl hat es geholt und hat es meistens gemacht. Das ist mir heute ein Rätsel.
Und dann war es so, bei uns in der Nähe war damals noch eine Schlosserei und da ist in der Früh eben schon, haben die da geschweißt, also geschweißt. Geschwurst auf Bayerisch.
Das ist immer so schön, dass du es gleich übersetzt.
Ja, freilich.
Hans Stadl war simultan Übersetzer.
Bei uns am Küchenfenster war da immer so ein bläulicher Schimmer. Und gerade in der Weihnachtszeit hat meine Mama immer gesagt, Jai, da sind die Engel
schon. Die Engel kommen,
Engel sind schon da vorne, beim Schmied sind die Engel da.
Ja.
Ja, das habe ich geklappt.
Das habe ich mit meinen Kindern auch so gemacht.
Gell, siehst du das?
Aber weil heute Nikolaus ist, fällt mir jetzt wirklich ganz spontan, apropos Millionenbauer, Franz Geiger, der ja nun ein wunderbarer Autor war. Der Franz war bei uns, ich glaube, über 10 Jahre lang jedes Jahr der Nikolaus.
Ja.
Und der Franz kam immer heimlich über die hintere Haustür zu uns ins Haus. Das war Tradition. Da stand ein Tablett mit einem Glaserl und einem Wein. Und dann haben wir ihn hergekriegt in einem tollen, prächtigen Nikolausmantel.
Aus dem Fundus wahrscheinlich.
Der war aus dem Fundus, das muss ich zugeben. Und so Pelzmützen, wo die Bommeln da oben gehängt sind. Und den Bart, also die Kinder kannten ihn ja, weil wir befreundet waren. Und da hat er immer ganz, ganz fest bayerisch geredet. Jedes Jahr das Gleiche. Die Kinder haben ihren Zettel geschrieben gehabt, beziehungsweise ich habe den Zettel geschrieben, nicht die Kinder, und habe ihm den gegeben. Und im Laufe der Jahre irgendwann, weil dann der Franz immer zum Nikolaus zu spät kam. Er kam dann in seinem tollen Bläsermantel mit der Schiebermütze, hat extrem Hochdeutsch gesprochen und kam rein. So nach 10 Jahren haben sie ihn durchschaut. Oder waren es vielleicht schon 8 Jahre. Aber wehe, er wäre dann nicht mehr aus Nikolaus kommen. Das hat jedes Jahr sein müssen. Es war zu schön. Und die Kinder haben es geliebt. Da hat er uns eine große Freude gemacht.
Und er wahrscheinlich auch eine große Freude gehabt. Hast du mal Nikolaus spielen dürfen, Hans?
Nein. Ja, vor einiger Zeit oder voriges Jahr, glaube ich, war es, da hat ein Bekannter zu mir gesagt, du kannst du bei mir Nikolaus machen. Ja, das geht mir irgendwie gegen den Beruf. Weil der sagt, du bist ja ein Schauspieler, du kannst doch bei uns Nikolaus.
Das eine hat ja beim anderen nichts
zu tun. Ja, aber das so ist genauso
und aus
wie
dem Grund habe ich gesagt, nein, danke.
Ja, das ist genauso wie wenn du gefragt wirst, könntest du eine Rede halten. Ich kann das überhaupt nicht. Ich kann spontan was sagen, wenn es mir vom Innen her gerade passt. Aber eine Rede halten, da kann man mich jagen.
Ja.
Aber böse Rollen, weil ich gerade denke, wenn ihr Leute ansprechen, habt ihr noch nie gespielt. Oder nicht, dass man sagt, sie, also, sie haben die umgebracht. Oder als Witwentröster.
Da gab es die Serie.
Oh.
Ja. da die Serie Oktoberfest 1900.
Da hast du mitgespielt,
und
genau.
Da habe ich die
tolle Serie.
Tolle Serie. Und da war ich von dem Münchner Brauer, die war so ein Geheimbündler. Die sind aber zusammengekommen. Und da habe ich den Chef gespielt von dem Geheimbund der Münchner Brauer. Und der war ganz besser. Erstens sitzt er im Rollstuhl drin. Und da war ich schon so. Und dann, wer braucht doch, und da wollte doch der Franke auf die Wiesn auch eine Bierburg. Früher gab es keine Zelte, sondern Bierburgen. Und dann haben wir ganz schlimme Sachen gesagt. Und das will ich jetzt gar nicht wiederholen. Aber in der Serie, in welcher Folge, weiß ich nicht mehr, vielleicht 4 oder 5, da sitze ich da. Gutes Licht und ganz geheimnisvoll. Da hatte ich da ein bisschen eine Ansprache, wie man mit dem Franken verfahren sollten, damit der nicht auf die Wiesen kommt. Und dann, das darf ich jetzt gar nicht sagen. Soll ich es sagen?
Ich weiß ja nicht, ob es schlimm ist.
Ja, und dann hat einer in Mastur gleich ein bisschen und das hat der ausdrängen müssen.
Das waren wilde Methoden.
Ja, das war. Nein, ja. Ich wollte es nicht sagen. Ich hab's mir gefordert.
Schon Bettina Redlich und Hans Stadlbauer, weil schon die Nachrichten uns bevorstehen. Wir wollten ja eigentlich bis um 4 ratschen, aber dann müsst ihr euch ja schon wieder auf eure Rolle vorbereiten.
Ja, so ist es.
Wie ist das so kurz vor der Vorstellung? Geht man dann nochmal alles durch oder zieht man sich zurück und gibt Ruhe?
Ist unterschiedlich. Ja. Also ich würde jetzt sagen, wenn man abgelenkt ist und was anderes untertags macht, so wie heute vielleicht, könnte ich mir vorstellen. Ja, genau. Dann könnte ich mir vorstellen, dass ich daheim nochmal im Stillen durch die ganzen Textpassagen durchgehe. Ansonsten, wenn wir so täglich spielen und es ist gut gelaufen und es war nicht irgendwie irgendein Schnitzer drin oder sonst was, dann ist man, glaube ich, schon in der Lage, es auch ohne zu machen. Also es gibt ein paar Szenen für mich, die ich gern immer wieder durchmache vor der Vorstellung. Und ja, wie ist es bei dir?
Ja, bei mir ist es so, ich gehe gerne 10 Minuten vor Spielbeginn auf die Bühne, da ist der Vorhang noch zu und akklimatisiere mich auf der Bühne mit der Situation, mit dem Gerichtssaal. Da setze ich mich aus, gehe auch meine Rolle ein bisschen so durch, aber nicht unbedingt jetzt zwingend, sondern ich mag bloß auf der Bühne sein. Ich mag anwesend sein in dem Raum, wo ich dann anschließend 2 Stunden bin. Also schon mal da sein. Das ist vielleicht ein bisschen schwierig auszudrücken, aber
nein,
da muss ich nicht den Text durchgehen, gar nicht. Da sitze ich dann draußen, vielleicht gehe ich mal einen Gang ab, wo ich machen muss, oder vielleicht auch irgendeinen Satz. Aber auf alle Fälle mag ich auf der Bühne sein. Ich mag
ankommen.
Körperlich und seelisch ankommen.
Fängt ja auch mit dir an.
Das ist ja das. Das ist ja das, was das ist, was ich sage.
Naja, so ein Stück eröffnen, das ist schon eine Herausforderung, als die dir absolut gelingt.
Als erstes muss ich schon mal einen Christbaum quer durch die Bühne schleppen, also einen 2-Meter-Christbaum. Mittlerweile wird er aber dünner.
Das ist eh schon so mager. Ich war bei der Premiere, da war schon so ein mageres.
Das sollte er ja sein.
Naja. Aber du kehrst ja auf dem Stück die Nadeln auch immer zusammen, dann passt
ja,
schon.
Ja, aber jetzt bin ich auf was draufgekommen. Ich habe schon wieder einen Gag. Ich kehre es nicht bloß zusammen, ich schiebe es unter den Richtertisch.
Ja, Gott sei Dank macht es.
Weil das
ich bin schon über die Nadeln geschlittert, weil die so weit im Moment
so rutschig.
Aber ich glaube, die haben schon Ersatzbäume.
Jetzt habe ich es bloß so zusammengekehrt und habe einen Heifel gemacht. Aber jetzt ist mir eingefallen, dass das kommt da oben, wenn ich das unter den Tisch reinkehre.
Also man darf seine Rolle schon selber ein bisschen gestalten.
Ja.
Ja, natürlich.
Und das ist immer derselbe Christbaum seit der Premiere, oder?
Ja, leider.
Ja, ich schätze, der wird jetzt demnächst einmal austauscht, weil wenn ich da am Schluss am Boden rum, da kehre ich die ganzen Nadeln mit auf.
Ja, genau. Jetzt ist da, wo du auftrittst, ja.
Da hinterher auch bist, da, ja. Auch da.
Und einer prügelt ja am Schluss noch auf den Christbaum ein, also der muss eine Nadel.
Wiederbelebung macht
er. Wiederbelebung, stimmt.
Der Baum ist tot.
Ihr habt einen Spaß an eurem Spiel, drum, das ging den Zuschauern genauso. Der Applaus ist euch heute Abend schon mal sicher. Ich weiß, dass man toi 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 zu Schauspielern sagen darf, aber ihr dürft nichts antworten.
Doch, antworten schon, aber nur mit wird schon schief gehen.
Genau, also ein toi 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 ist immer angebracht, aber es kommt nie ein Danke, sondern nur wird schon schief gehen.
Dann sage ich aber jetzt danke, dass ihr da wart, dass ihr am Nachenauftritt und Vorenauftritt zu 2 Stunden fröhlichen Ratsch zu mir zu Habe die Ehre bei BR Heimat gekommen sind, Bettina Redlich und Hans Stadlbauer.
Vielen Dank auch.
wird schon schief gehen.
Vielen Dank auch.
Es war ein fröhlicher Nikolaus-Vormittag mit euch beiden. Wird schon schief gehen heute Abend und ich wünsche euch eine schöne Advents- und Weihnachtszeit. Für Gott.
Dankeschön.
Danke.
Für Gott.
Servus.